Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen bei Neuformation, das christliche Werk für das Leben, Lernen und Leiten. Möge Ihnen die folgende Botschaft viel Erkenntnis, Einsicht und Weisheit vermitteln.
So, wir lesen folgende Schriftstelle von unserem Herrn Jesus Christus im Johannes Kapitel 8, und zwar ab Vers 39. Als er das sagte, glaubten viele an ihn. Da sprach nun Jesus zu den Juden, die an ihn glaubten: Wenn ihr bleiben werdet in meinem Wort, so seid ihr wahrhaftig meine Jünger und werdet die Wahrheit erkennen. Und die Wahrheit wird euch frei machen. Da antworteten sie ihm: Wir sind Abrahams Kinder und sind niemals jemandes Knecht gewesen. Das ist die Frage. Sind niemals jemandes Knecht gewesen. Wie sprichst du dann, ihr sollt frei werden? Hier spricht der Sohn Gottes. Jesus antwortete ihnen und sprach: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer Sünde tut, der ist der Knecht der Sünde. Der Knecht bleibt nicht ewig im Haus, der Sohn bleibt ewig. Wenn euch nun der Sohn frei macht, so seid ihr wirklich frei. Amen. Und kein Mensch ist unabhängig. Das ist eine forsche Feststellung. Wir sind doch Menschen, die sich selber verwirklichen wollen, die frei sein wollen. Aber wir sagen und behaupten, kein Mensch ist unabhängig oder vollkommen frei. Warum? Das werden wir gleich sehen. Wir haben das Thema strukturiert in erster Bereich: wahre Freiheit. Was bedeutet Freiheit? Wie empfinden wir Freiheit? Das nächste ist die Frage: Warum ist kein Mensch unabhängig? Was ist der Grund dafür? Dann reden wir über zwei Wege: über Scheidung der Geister, über einen Kampf, der uns allen bestimmt ist, ganz egal, wer du bist oder in welcher Situation du dich befindest, und dann schließlich erlöst und befreit. Zunächst müssen wir uns überlegen, was mit Freiheit wirklich gemeint ist. Ich kann mich erinnern, da war eine Veranstaltung mit vielen jungen Menschen, und dann war die eigentliche Veranstaltung vorbei und es war noch ein bisschen Zeit. Und dann hat man die jungen Menschen gefragt, über was wollen wir reden? Und dann haben die unter vielen Themen gewählt über Freiheit. Und dann haben wir gesagt, okay, 15 Minuten, jeder schreibt mal auf, was er versteht unter Freiheit. Und es war interessant, was herausgekommen ist. Drei Punkte, unisono. Es bedeutet alles haben, Freiheit bedeutet alles haben, nichts müssen und alles dürfen. Und dann mussten wir denen sagen: Du, wie ist das, wie empfindest du das? Bist du frei, weil du jeden Tag eine Flasche Whisky trinken kannst und eine Schachtel Zigaretten rauchen kannst? Oder bist du frei, weil du darauf verzichten kannst? Verstehen wir? Wir sind total in die Irre geleitet. Wir glauben, Freiheit bedeutet, alles konsumieren zu können. Aber Freiheit bedeutet das Maß meines Verzichtes. In dem Maße, wie ich verzichten kann, bin ich frei. Wenn ich nicht verzichten kann, bin ich nicht frei. Viele glauben, Freiheit würde bedeuten, alles tun zu können, was man will. Aber ist es wirklich so? Schauen wir uns einmal an, was die Heilige Schrift dazu sagt. Römer 7, 19, denn das Gute, das ich will, übe ich nicht aus, sondern das Böse, das ich nicht will, das tue ich. Stellen wir uns einmal das vor. Das Gute, das ich will, tue ich nicht, sondern das Böse, was ich nicht will, das tue ich. Wie schrecklich. Unfreiheit par excellence. Wenn ich aber das tue, was ich nicht will, ausübe, wenn ich aber das, was ich nicht will, ausübe, so vollbringe nicht mehr ich es, das eigentliche Wesen, der innere Mensch, sondern die in mir wohnende Sünde. Somit sehen wir hier ganz deutlich, was Freiheit wirklich bedeutet. Wahre Freiheit bedeutet, nicht tun zu müssen, was das in unserem Fleisch wohnende Gesetz der Sünde will, sondern das, was das in unserem Geist wohnende Gesetz des Geistes des Lebens will. Freiheit bedeutet, nicht tun zu müssen, was ich nicht will. Freiheit bedeutet, nicht tun zu können, was ich will. Freiheit bedeutet, nicht tun zu müssen, was ich nicht will. Das ist Freiheit, Geschwister. Aber wir sind an die Sünde versklavt. Wer sagt es? Gute Frage. So wie es das Wort Gottes sagt. Das Wort Gottes sagt es. Wir sind an die Sünde versklavt. Es sei denn, Fragezeichen, was? Auch wenn wir es nicht erkennen, so sind wir so lange Sklaven der Sünde, bis wir unser altes sündiges Leben mit Christus ans Kreuz bringen und durch die Kraft seiner Auferstehung leben. Warum nur glaubt der Mensch, er hätte die Wahl, frei zu sein? Er ist niemandes Knecht, wie die Juden gerade gesagt haben. Wir waren noch nie irgendjemandes Knecht. Und er wahrscheinlich hat innerlich über sie gelacht, ihr Toren. Wisst ihr, warum kein Mensch wirklich frei ist? Um das zusammenzufassen. Ganz einfach. Weil der Mensch ein geistliches Wesen ist. Und weil er, ob er das wahrhaben möchte oder nicht, in einem geistlichen Raum sich bewegt. Sei es der Geist der Finsternis oder sei es der Geist des Lichtes. Kein Mensch ist geistlich unabhängig, auch wenn er es nicht wahrnimmt, weil die Emotionen ihm das nicht signalisieren. Aber geistlich betrachtet, aus der Weisheit und der Wahrheit des Wortes Gottes, ist kein Mensch unabhängig. Kein Mensch ist frei. Oh, Christus hat mich frei gemacht. Ja, frei von der Sünde. Aber er hat dich erkauft für Gott. Oha. Ja. Römer 7, 21. Ich stelle also folgende Gesetzmäßigkeit bei mir fest, sagt der Apostel, so sehr ich das Richtige tun will. Was bei mir zustande kommt, ist das Böse. Er schafft es nicht. Da hilft die ganze Kasteiung nicht. Luther hat es probiert. Diese ganze Askese, je mehr du deinen Leib traktierst, umso mehr setzt die Sünde sich frei. Das ist unwahrscheinlich. Das ist ein Gesetz der Sünde. Die Mönche, die ins Kloster gehen, das ist nicht die Lösung. Die Lösung ist, dass uns Christus frei macht. Jeder Mensch, auch der Ungläubige, weiß durch sein Gewissen, sofern es nicht gebrandmarkt ist, was richtig und falsch ist, was gut und böse ist. Gott hat jedem Menschen, durch das, dass der Mensch vom Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen gegessen hat, hat Gott jedem Menschen durch das Gewissen die Funktion und die Institution mitgegeben, zu wissen, was richtig und falsch ist. Aber wir können unser Gewissen brandmarken, dass es nicht mehr sensibel ist, dass es uns quasi alles erlaubt. Aber der ungläubige Mensch kann aus seiner Kraft heraus diese Gesetzmäßigkeit der Sünde in seiner gefallenen Natur nicht überwinden. Wir stellen fest, der Mensch ist versklavt an die Sünde. Es sei denn, er nimmt das Gnadenangebot Gottes an und lässt sich herausretten und lässt sich freimachen von dieser Sünde. Sonst ist er versklavt, ob er es wahrhaben will oder nicht. Und in aller Regel will er das auch gar nicht. Der unerrettete Mensch will gar nicht gerettet werden. Er erkennt gar nicht, dass er verloren ist. Ich möchte es hier zusammenfassen. Im Römer 6, 16 steht so eine wunderbare Weisheit. Wisst ihr nicht, dass wem ihr euch zur Verfügung stellt als Sklaven zum Gehorsam, ihr dessen Sklaven seid, dem ihr gehorcht? Entweder, und jetzt lies bitte genau mit, entweder Sklaven der Sünde zum Tod oder Sklaven des Gehorsams zur Gerechtigkeit. Wie? Christus hat mich doch frei gemacht. Nein, er hat dich nur frei gemacht von der Sklaverei der Sünde. Aber jetzt bist du ein Sklave, ein Knecht Gottes. Warum? Weil Christus dich erkauft hat. Wie? Mit seinem Leben. Leben für Leben. Das ist die Wahrheit, Geschwister. Alles andere ist christliches Theater. Das ist die Wahrheit aus dem Wort Gottes. Und ich möchte hier mal ein Bild zeigen, weil ein Bild mehr sagt als 1000 Worte. Satan ist die Sünde in Person.
Wir sind, wenn wir Satan geistlich angehören, Sklaven der Sünde, ob wir es wahrhaben wollen oder nicht. Dann gibt es Gott. Er ist die Gerechtigkeit. Und er fordert, er sagt uns, oder die Weisheit der Bibel sagt uns, wenn du ein Sklave der Sünde bist, bist du frei von der Gerechtigkeit. Hast du keine Gerechtigkeit, du bist frei von ihr. Du kannst sündigen, dass es kracht. Und jetzt muss jeder Mensch eine Entscheidung treffen. Sklave der Sünde oder Sklave der Gerechtigkeit. Aber dazwischen drin, in einem freien Raum zu floaten, zwischen Gott und Satan nach meinem eigenen Willen, vergiss es, weil du bist ein geistliches Wesen und bist involviert in einen geistlichen Raum. Ob du das wahrhaben magst oder nicht. Die Schrift sagt uns das so. Und jetzt haben wir hier diesen elenden Menschen, der versklavt ist unter die Sünde. Und die Schrift sagt Folgendes, Römer 6,20, denn als ihr Sklaven der Sünde wart, da wart ihr Freie gegenüber der Gerechtigkeit. Du hast keinen Anteil an der Gerechtigkeit, wenn die Sünde dein Lebenselixier ist. Du bist frei von der Gerechtigkeit. Und hier ist ein Trennstrich. Und wenn wir uns richtig entscheiden, dann schaut es folgendermaßen aus. Wer sich entscheidet, sich vom Herrn Jesus Christus befreien zu lassen, von der Sklaverei der Sünde, der ist frei von der Sünde. Der ist frei von der Sünde. Er muss nicht mehr, er kann sündigen, aber er muss nicht mehr, weil er ein neues Wesen hat. Gott ist die Gerechtigkeit und jetzt ist der Mensch ein Sklave der Gerechtigkeit. Aber schau, das schaut doch viel besser aus, oder? In Gold statt in so finsterem Schwarz. Ist doch schöner, oder? Möchtest du nicht auch lieber so goldig sein? Römer 6,18, freigemacht, aber von der Sünde seid ihr Sklaven der Gerechtigkeit geworden. Siehst du das? Das ist nicht meine Meinung. Das sagt die Heilige Schrift, das sagt Gott. Ja, das möge uns sehr beeindrucken, dieses Bild. Und das mögen wir mitnehmen, dass wir nicht frei sind. Es gibt keine neutrale Zone zwischen Böse und Gut, zwischen Satan und Gott. Es gibt keine dritte humanistische Zone. Das gibt es nicht. Wir sind herausgerufen aus dem Reich der Finsternis in das Reich des Lichtes. Und dazwischen drin gibt es keine Grauzonen, Geschwister. Jemand sagt, ich bin nicht so edel wie Mutter Teresa, aber so schlimm wie Idi Amin war er auch nie. Wer entscheidet denn das? Das entscheidest du nicht. Das entscheidet nur Gott. Eines Tages steht jeder von uns vor Gott. Adnan, darf ich dich bitten?
Ja, die Botschaft heute eigentlich, keiner ist absolut frei. In anderen Worten, jeder ist ein Knecht und doch, jeder ist frei. Gestern habe ich mit zwei jungen Leuten gesprochen und gesagt, jeder ist ein Knecht. Mich so angeschaut. Ja, von wem? Ich sage, genau, das ist die Frage. Von wem? Und jeder ist frei. Ja, aber wovon? Jeder, der Knecht Jesu ist, ist frei von der Sünde. Und jeder, der Knecht des Satans ist, ist frei von der Gerechtigkeit. Es gibt keine absolute Knechtschaft, keine absolute Freiheit. Die sind immer einander gekoppelt, sagt uns die Schrift. Wem gehorche ich, dessen Knecht bin ich. Gehorche ich Gott, bin ich sein Knecht. Gehorche ich der Sünde, bin ich der Knecht des Satans. Warum ist kein Mensch unabhängig? Jeder Mensch ist unabhängig von seinem Alter, gesellschaftlicher Stellung, Herkunft, Vermögen oder Intelligenz etc. ein Knecht. Und das ist eigentlich, was der Satan will. Er will uns einreden, wir sind frei, hat kein Problem damit, wenn wir nicht erkennen, dass wir seine Knechte sind. Überhaupt gar kein Problem. Es ist genauso gut, wenn wir sagen, wir sind gar kein Knecht. Kein Knecht von irgendjemandem, hat kein Problem. Er hat es geschafft, wenn wir nicht die Knechte Jesu sind, sind wir automatisch seine. Da hat er gar kein Problem. Und deshalb müssen wir darauf achten, dass wir ein Knecht, jeder von uns ist ein Knecht. Aber viel wichtiger ist natürlich noch zu wissen, von wem. Damit wir auch wissen, wem wir gehorchen wollen. Wir können nicht so leben, wie wir wollen. Das verpflichtet uns natürlich als Knecht. Der Knecht kann nicht entscheiden, ja, heute mache ich das, morgen mache ich jenes. Sein Herr sagt ihm, das machst du heute und das machst du später und das machst du morgen. Und das ist so entscheidend. Also jeder ist ein Knecht, aber die Frage ist, von wem? Es gibt nun mal zwei Herren, die zwei Herrschaftsbereiche haben. Der Herr Jesus Christus mit seinem Reich des Lichts und der Satan mit seinem Reich der Finsternis. Jeder Mensch, also jeder Knecht, wird sein Leben bis in die Ewigkeit mit seinem Herrn verbringen. Das ist eine gute Botschaft, eine sehr gerechte Botschaft. Ich folge meinem Herrn bis in die Ewigkeit. Die Knechte Jesu Christi werden mit ihrem Herrn das ewige Leben haben. Und der Rest, ja die Knechte des Satans, werden die ewige Verdammnis in der Hölle haben. Wir haben vorhin auch gelesen, Knecht des Gehorsams für das ewige Leben und Knecht des Ungehorsams, Knecht der Sünde für die ewige Verdammnis. Viele kritisieren das Wort Gottes, weil es eine Botschaft sei, die den Menschen Angst macht. Wenn wir lesen, dass die Menschen, die Knechte des Herrn Jesus Christus, das ewige Leben haben werden und die Knechte des Satans das ewige Feuer haben werden, macht das den Leuten Angst. Und da kommt der eine oder andere und sagt, ja, was ist denn das eigentlich für eine Botschaft, die mit der Angst agiert? Diese Kritik bezweckt nur eines, die hören wir nicht selten. Auf der Welt wird sie wahrscheinlich tausendfach oder millionenfach tagtäglich vorgebracht, um die Wahrheit abzuwehren. Was bezweckt diese Kritik? Ihr macht eine Botschaft, also die Bibel, bringt eine Botschaft, die mit der Angst arbeitet. Was bezweckt sie? Die Wahrheit zu leugnen, dass jeder Mensch ein Knecht ist. Diese Menschen, die meinen, sie seien keine Knechte, hat Gott ihrem untauglich gewordenen Verstand überlassen, sodass sie weiterhin der Lüge des Satans glauben. Römer 1, 28 schreibt Paulus, und da die Menschen es nach ihrem eigenen Urteil nicht nötig hatten, Gott anzuerkennen, sie bilden sich ein, sie reden sich ein, sie wären frei, sie haben nicht Gott als Schöpfer und Autorität über sich und sie sind komplett frei. Da kann ein Gott geben oder nicht, eine Kraft geben oder nicht, aber das ist so neben mir. Hat Gott sie ihrem Verstand preisgegeben, der zu keinem vernünftigen Urteil mehr fähig ist, sodass sie Dinge tun, die sie nie tun dürften? Es ist völlig nachvollziehbar, diese Kritik, dass die Bibel eine Botschaft mit der Angst verbunden ist, um die Wahrheit abzuwehren, zu erwürgen, ist, wenn man blind ist, nachvollziehbar. Warum? Es ist nachvollziehbar, dass ein Betrüger, ein Dieb oder ein Mörder oder egal, was man für eine Schweinerei macht, mit der Strafe, die auf ihn wartet, nicht konfrontiert werden möchte. Das macht ihm Angst. Die Wahrheit macht ihm Angst. Egal was, ob er jetzt sündigt, im Sinne der Definition der Schrift oder auch im Sinne des Strafgesetzbuches in Deutschland. Es ist ja völlig wurscht. Da muss er Angst haben, wenn er an die Strafe denkt, für das, was er tut. Wenn er Steuer hinterzieht und merkt, dass er erkannt wird oder erwischt wird, weil irgendeine CD jetzt auftaucht oder irgendein Stück Papier auftaucht. Oder wenn er seinem Nachbar beklaut hat und die Spurensicherung herausfinden würde, dass er es war. Oder irgendein anderes Verbrechen begangen hat, hat er Angst. Aber das ist doch wahr. Er will seine Strafe kriegen. aber die sind so dumm geworden, die Menschen. Gott hat sie ihrem untauglich gewordenen Verstand überlassen, dass sie gar nichts mehr zu keinem vernünftigen Urteil fähig sind. Die bleiben in ihrem Verbrechen, die bleiben in ihrer Betrügerei und blenden die Wahrheit aus, dass sie ihre gerechte Strafe eines Tages bekommen werden. In diesem Leben sehr wahrscheinlich und ganz sicher später. Natürlich macht ihm Angst. Deshalb lehnen sie die Wahrheit ab. Lehnen jegliche Warnung diesbezüglich ab. Was machen sie? Blenden sie aus. Aus dem Auge, aus dem Sinn. Wenn ich sie nicht mehr sehe, Vogelstrauß-Theorie, da ist nichts da. Ringsrum tobt ein Krieg. Die Polizei steht vor seiner Haustür und hat den Kopf in den Sand und sagt, wunderbar, das ist wie am Meer hier, wie am Strand. Nur Sand. So ist es auch bei den Knechten des Satans. Die Wahrheit macht ihnen Angst. Klar. Wenn sie nicht umkehren. Warum? Weil Gott gerecht ist. Wenn das Strafgesetzbuch gerecht sein sollte, um wie viel mehr Gott gerecht ist. Deshalb lieben sie die Wahrheit nicht und blenden sie aus und werden dabei selber blind. Wer hat Angst? Der Verbrecher ist. Der Straftaten begehrt hat Angst. Wer hat Angst vor dem Wort Gottes? Der in der Sünde lebt. Der nicht in der Sünde lebt, freut sich. Wer freut sich nicht, wenn er einen Polizist sieht, wenn er ein anständiger Bürger ist? Denn er sagt dir wirklich, das ist dein Freund und Helfer. Nur der Dieb, der Verbrecher, der hat Angst vor den Polizisten. Und so ist es auch mit der Sünde. Das Wort Gottes ist Geist und Leben, ist wunderbar. Der Lohn der Sünde ist der Tod. Ja, Amen. Das ist doch klar. Aber wenn ich sündige, dann werde ich den Tod erben. Um Gottes Willen, was ist denn das? Um ein Knecht des Satans in dieser Welt zu sein. Das ist auch interessant. Muss man gar nichts tun. Da muss man nichts erarbeiten selbst. Weil jeder Mensch, der geboren wird, in das Reich des Satans hineingeboren wird. Manche sagen, wenn du geboren bist, kommst du automatisch in das Reich des Lichts. Gell? Gut, man kann sie vielleicht ins Wasser einmal schmeißen, wieder rausholen, dann sind sie schon im Reich des Lichts. Aber die Schrift sagt uns das anders. Jeder, der in die Welt hineingeboren wird, ist schon im Reich des Satans. Ist ein anderes Thema natürlich, was ist mit den Kindern, die nicht mündig sind? Das haben wir schon mal behandelt. Aber das ist ja mal Fakt, dass der Teufel der Gott dieser Welt ist. Deshalb wollen wir jetzt die Botschaft über die Kinder nicht heute behandeln. Psalm 5, 17 lesen wir, siehe, in Schuld bin ich geboren. Nicht in Unschuld, in Schuld bin ich geboren. Und in Sünde hat mich meine Mutter empfangen. Johannes 14, 30, sagt Herr Jesus, ich werde nicht mehr vieles mit euch reden, denn der Fürst der Welt kommt und in mir hat er gar nichts. Und wir lesen von Paulusbrief an die Korinther 2, 2. Brief 4, 4. Den Ungläubigen, bei denen der Gott dieser Welt den Sinn verblendet hat, damit sie den Lichtglanz des Evangeliums von der Herrlichkeit des Christus, der Gottesbild ist, nicht sehen. Diese Aussage finden wir so oft in den Evangelien, in den Briefen bis zur Offenbarung, dass der Gott dieser Welt den Sinn der Menschen verblendet hat. Welche Menschen? Die die Wahrheit nicht lieben, das Wort Gottes nicht lieben. Das haben wir sogar bei Adam und Eva gesehen. Sie haben die Wahrheit, der Wahrheit nicht geglaubt. Sie haben lieber dem Teufel geglaubt. Und gesagt, okay, ihr wollt mich nicht, dann gebe ich euch den Teufel. Da hat sie dem Teufel gegeben, ihr könnt jetzt euch miteinander verbinden und macht, was ihr wollt. Dann schauen wir weiter. Somit ist jeder Mensch, der nicht errettet und wiedergeboren ist, ein Sklave der Sünde. Das bedeutet, er ist ein Kind des Teufels und kann nicht anders als zu sündigen, indem er den Begierden seiner gefallenen Natur nachgibt. 1. Johannes 13. Hieran sind offenbar die Kinder Gottes und die Kinder des Teufels. Das ist auch von 1. Buch Mose bis zur Offenbarung. Es gibt keine dritte Zone. Knechtschaft des Lichts, Knechtschaft der Finsternis. Kind Gottes, Kind des Teufels. Und die Verbrecher wollen den zweiten Teil von diesem Satz nicht hören. Was? Schon wieder über den Teufel? Ja, soll man jetzt jeden Vers jetzt durchschneiden und die eine Hälfte wegschmeißen, damit es dem Menschen gefällt. Aber es ist ja klar, die Strafe erschreckt den Straftäter. Jeder hat nicht Gerechtigkeit, jeder, der nicht Gerechtigkeit tut, ist nicht aus Gott. Und wer nicht seinen Bruder liebt. Wer ein Sklave der Sünde ist, der hat keinen Anteil an der Gerechtigkeit. Ja, der ist frei von der Gerechtigkeit. Auch der Knecht des Satans ist frei. Aber wovon? Von der Gerechtigkeit. Wer frei ist von der Sünde, ist ein Sklave der Gerechtigkeit. Warum? Weil er von Gott erkauft wurde, Jesus Christus nun sein Herr ist und er Christi Knecht oder Sklave ist. Ich habe heute früh zufällig gelesen, wo Paulus sagt, ich bin der Knecht Jesu Christi. Andere Übersetzungen, der ein oder andere sagen, ich bin der Diener Jesu Christi. Ja, warum denn? Ich meine, das ist schon in etwa das Gleiche. Aber warum soll man das so ein bisschen abfälschen? Knecht! Erkauft! Der Diener ist vielleicht nicht unbedingt erkauft. Der kriegt sein Geld und macht, was er will. Und wenn das ihm nicht gefällt, dann wechselt er morgen den Arbeitgeber. Aber ich weiß es nicht, warum man so ein bisschen verwässert. Galater 1,10, denn rede ich jetzt Menschen zuliebe oder Gott? Oder suche ich Menschen zu gefallen? Wenn ich noch Menschen gefiele, so wäre ich Christi Knecht nicht. Spreche ich also, um Menschen zu gefallen, dann bin ich ein Knecht des Satans. Ja, wo steht das? Bin ich nicht mehr Christi? Ja, was bist du denn? Knecht des Satans automatisch. Na, es gibt so eine Zwischenzone. Nein, die gibt's nicht. Die gibt's nicht. Also wir reden nicht, um Menschen zu gefallen. Es sei denn, es gefällt ihnen, was Gott gefällt. Was wir heute bei der Begrüßung auch gelesen haben, 1. Kapitel Römer, wo der Paulus sagt, ich freue mich an dem Austausch über euren Glauben, meinen Glauben. Tröstet euch und tröstet mich. Und wenn sie miteinander sprechen, was Gott gefällt und ihnen auch gefällt, dann sind sie treue Knechte Christi. Zwei Wege gibt es. Für jeden Menschen gibt es zwei Wege. Grundsätzlich sehen wir diese zwei Wege, die der Mensch gehen kann, wenn er errettet ist und auch wenn er nicht errettet ist, die wird man sehen, gibt es nur den ersten Weg. Es gibt zwei Wege. Der erste, den schauen wir uns die zwei Wege. Der erste Weg ist für den Nicht-Erretteten, hat keine andere Möglichkeit. Der errettet ist, kann den Weg, den ersten Weg gehen, aber auch den zweiten kann er gehen. Was ist der erste Weg? Ist der Weg der Selbstverwirklichung. Einer, der sich einbildet und selbst belügt, dass er frei ist, möchte sich selbst verwirklichen. Er ist immer selbstbezogen, ichbezogen. Er will sich selbst darstellen, selbst verwirklichen und nicht seinen Herrn. Er ist geprägt durch Rebellion gegen Gott und seine Gebote, ja gegen die letzte Autorität oder eine letzte Autorität, der gegenüber dem Mensch sich verantworten muss. Hier herrscht der Eigenwille und die Selbstsucht. Aber dieser Weg ist der Weg der Knechtschaft des Satans. Wie kann auch ein Erretteter der Knecht des Satans sein? Ja, in der Zeit schon. Deshalb soll er schnell umkehren. Sofort stoppen, umkehren, abhauen. Wem wir gehorchen, dessen Knechte sind wir. In der Phase, ja. Ja, wie ist das, wenn wir jetzt für längere Zeit Knechte des Satans bleiben? Ja, müssen wir unseren Herrn Jesus Christus fragen, wie ist es eigentlich, du hast deinen Knecht jetzt hier erkauft, der gehört dir und der dient einem anderen, deinem Feind. Da freut sich natürlich und sagt, ja, ich bin großzügig, gell? Der soll meinem Feind dienen. Der soll alles das Gegenteil tun von dem, was ich ihm sage. Nein. Er bezeichnet sie als geistliche Hurerei, der geht fremd. Er hat ihn gekauft und der arbeitet für den Feind. Der noch untreuer geht's ja gar nicht. Er spricht zu ihm, Junge, du gehörst mir. Junge, du gehörst ihm. Weißt du, was ich mit dir machen kann? Ja, was macht er denn? Müssen wir den Herrn fragen, wie lange er Geduld mit aufbringt und was sein Plan ist in solchen Situationen. Hier herrscht der Eigenwille und die Selbstsehnsucht. Aber dieser Weg ist der Weg der Knechtschaft des Satans. Der unbarmherzige Treiber ist der Fürst dieser Welt, der Oberrebell, wissen wir auch. Der Geist der Finsternis, der die Menschen in ihrer Selbstsucht fängt und letztlich zerstört. Der zweite Weg ist der Weg der Heiligung. Den kann leider der Unerrettete nicht gehen. Das ist der Weg in die Mündigkeit. Das ist der Weg in die Reife. Ja, wie soll ein Mensch wachsen und in die Reife und Mündigkeit hineinkommen, wenn er noch nicht geboren ist? Einer, der nicht neu geboren ist, kann bestenfalls in der Sünde reifer werden, aber nicht in der Gerechtigkeit, in der Ungerechtigkeit. Aber wir sprechen hier von der Heiligung, das heißt die Reife in der Gerechtigkeit, die Mündigkeit in der Gerechtigkeit, als ein Knecht Jesu und nicht als Verführer des Satans, der sogar immer reifer und schlauer und listiger wird und die Menschen in die Knechtschaft des Satans bringt. Also der Weg der Heiligung. Er ist geprägt von der Nachfolge Christi, von der wahren Freiheit in ihm, von Freude, von Hoffnung, Zuversicht und Mut. Er hat keine Angst. Er sieht das Strafgesetzbuch und er sagt, wunderbar. Warum? Wenn das wirklich konsequent umgesetzt wird, da haben wir keine Verbrecher mehr hier. Und später in der Ewigkeit wird es keine Verbrecher mehr geben. Aber auch heute hat der Gerechte Freude am Strafgesetzbuch, an den ganzen Strafen, die aufgelistet sind. Warum? Damit die bösen Menschen erschrecken und nicht sich zu Straftätern machen. Der hat kein Problem damit. Nur der böse Mensch, der hat Probleme mit dem Strafgesetzbuch. Gleich verbrennen und leugnen, dass es sowas gibt. Wer den Geist Christi hat, ist ein Kind Gottes, das mit Freude und aus Liebe ein Leben führen will, wie es Gott wohlgefällig ist. Und durch die Kraft der Auferstehung ist er auch in der Lage, dieses Leben zu führen und Christus immer ähnlicher zu werden. Also das ist so wunderbar zu sehen, dass die Menschen, die böse sind, in Angst leben und lehnen die Wahrheit ab, damit sie meinen, keine Angst mehr haben zu müssen. Ist doch nicht herrlich, wenn man nicht als Verbrecher oder Straftäter lebt? Aber dafür braucht man einen vernünftigen Verstand. Das ist ja relativ einfach. Gunti sagt oft, das ist ja wunderbar, mit Gott zu leben. Ja, Gunti, da bist du aber in der verschwindenden Minderheit. Die Menschen, die Straftäter sind, die wollen davon nichts hören. Die meinen, wenn sie ihre Strafen abstellen würden, würden sie kein schönes Leben mehr haben. Wenn sie das eine oder andere Böse nicht begehen, würden sie einiges verpassen und nicht mehr genießen, obwohl sie eigentlich die elendsten Menschen, die es überhaupt gibt. Jetzt kommen wir zum nächsten Punkt, Scheidung der Geister. Wenn ein Mensch nicht von Neuem geboren ist, sondern vielmehr lediglich eine Scheinbekehrung erlebt hat, das ist natürlich ja noch grausamer, weil man nicht mehr sucht, weil man meint, das Gesuchte gefunden zu haben. und weiß nicht, dass was er gefunden hat gar nichts ist, sondern nur eine Lüge ist, hat er weder die Kraft, die Sünde im Fleisch zu überwinden, noch Freude daran. Wenn keine Freude an der Wahrheit des Wortes Gottes und in der Nachfolge Jesu Christi vorhanden ist, kann sich der Mensch zwar gezwungenermaßen abmühen, weil der scheinbekehrt ist, der ist nicht vom Neuen geboren und hat die Freude an der Wahrheit nicht. Der ist immer noch ein Straftäter. Irgendeiner hat ihn heilig gesprochen, aber ist immer noch ein Verbrecher. Der hilft ja nichts. Du bist ein heiliger Verbrecher. Ja, gut, sagt ihm zwar nicht, aber er ist Verbrecher geblieben. Erst wenn er ein anständiger Mensch, frei von der Sünde ist, dann kann er sich an der Wahrheit freuen. Vorher kann er sich nicht freuen. Und jeder, der sich an der Wahrheit nicht erfreut, ist ein Straftäter, ist ein Sünder. Kann sich der Mensch zwar gezwungenermaßen abmühen, aber er wird aus diesem Teufelskreis der sündigen alten Natur aus eigener Kraft nicht entfliehen können. Warum? Sein Wesen ist immer noch böse. Der kann, das Böse und Gute können nicht zusammen sein. Licht und Finsternis können nicht in einem Raum sein. Das Licht vertreibt die Finsternis. Und deshalb lässt die Finsternis das Licht nicht zu. Schauen wir uns mal die Frucht dieser sündigen Natur des Menschen an, woran die Leute manchmal Freude haben, obwohl diese Frucht sie tagtäglich zerstört. Galater 5,19: Offenbar aber sind die Werke des Fleisches sind Unzucht. In allen möglichen Formen, gell? Unreinheit auch. Ausschweifung. Alles Gegenteil von Enthaltsamkeit, Selbstbeherrschung. Götzendienst. Ja, was ist dein Gott? Zauberei. Feindschaften. Hader. Das ist alles Gegenteil von Danken. Krank. Ah, gleich schimpfen. Geschäft hat nicht funktioniert. Gleich schimpfen. Ist nicht so gelaufen, wie man wollte. Gleich schimpfen. Am liebsten natürlich auf Gott sofort, gell? Weil jetzt auf einmal ist Gott da. Die Menschen leugnen Gott Tag und Nacht. Aber wer eine Naturkatastrophe in dieser verfluchten Welt, die dem Satan übergeben ist, dann schimpfen sie auf Gott. Ja, du hast vor 5 Minuten gesagt, es gibt keinen Gott. Wieso jetzt ist Gott verantwortlich für die Katastrophe? Aber die sind verrückt. Die haben den Geist des Irrwahns. Noch verrückter geht's ja gar nicht. Aber die erkennen das nicht. 2 plus 2 sind 17. Ja und? Wenn du sagst 4, dann bist du verrückt. Ja gut, wie im Irrenhaus. Die meinen, die da draußen sind alle verrückt. Aber gut. Die kommen aus diesem Teufelskreis des sündigen alten Natur aus eigener Kraft nicht raus. Schauen wir mal dann, sind wir bei den Werken des Fleisches. Feindschaften, Hader, Eifersucht. Immer auf die anderen schauen. Der hat mehr, der ist schöner, der ist dicker, der ist dünner, der ist größer, der ist kleiner, der hat größere Augen, kleinere Augen, was weiß ich. Zornausbrüche, Selbstsüchteleien, Zwistigkeiten, Parteiungen, Neidereien, Trinkgelage. Ja, wieso? Paulus hat auch gesagt, dem Timotheus, nimm noch einen Schluck Wein für deinen Wein, für deinen Magen, das tut gut. Was hast du gegen Trinkgelage? Ja, hat ihm gesagt, saufe die ganze Nacht durch, dass du morgen eine Leiche bist. Füllereien. Ja, da machen wir eine Diät nachher. Oder lass mal den Magen verkleinern. Und dergleichen. Von diesen sage ich euch im Voraus, so wie ich vorher sagte, dass die, die so etwas tun, das Reich Gottes nicht erben werden. Wenn nun ein Mensch mit dieser gefallenen Natur nicht von Neuem geboren wird, weil er auf der Basis einer falschen Information und Lehre eine oberflächliche Entscheidung getroffen hat. Ja klar, es gibt viele Verführer, gell? Natürlich viel mehr Verführte. Und er sagt ihm, pass auf, du bist jetzt heilig. Steht drin, hier, schau mal. Paulus schreibt an die Heiligen, du bist jetzt heilig. Es war immer noch ein Straftäter, aber er sagt, ihm steht einer da und sagt, du bist jetzt heilig. Und er glaubt es, dann ist es eine Scheinbekehrung passiert. Es sei denn, er ist vom Neuen geboren. Ja, wie man vom Neuen geboren wird, haben wir auch mehrfach die Botschaften gehabt. Eine oberflächliche Entscheidung getroffen hat, die von ihm keinen Preis verlangt. Klar, Jesus Christus hat den Preis bezahlt, aber wir nicht. Das ist für uns kostenlos. Gell? Wenn einer so aufgrund dieser Basis meint, er ist jetzt vom Neuen geboren, der ist ja nicht vom Neuen geboren. Sein Leben ist der Preis. Sein Leben gehört ihm nicht mehr selbst. Er ist jetzt Knecht. Was? Ich bin doch von der Knechtschaft befreit. Ja, in die nächste Knechtschaft. Aber von einem Herrn, mit dem du das ewige Leben verbringen wirst, der dich zu einem Himmelsbürger gemacht hat, der dich zu einem Botschafter hier in dieser Welt gemacht hat. Ja, schöner geht's ja gar nicht. Aber der Preis ist, dass dein Leben dir nicht mehr gehört, sondern deinem Schöpfer. Wird er selbstzentriert bleiben, sich selbst verwirklichen und ein irdisches, gesinntes Evangelium hören wollen. Er wird erwarten, dass Gott ihm ein Leben beschert mit allen Lösungen für die Begierde seines Fleisches. Dementsprechend wird er sich auch Lehrer und Verkündiger auswählen, aber auch für diejenigen, die neues geistliches Leben von Gott empfangen haben, ist ein Kampf, um den Sieg über die Sünde zu erringen. Also auch wenn einer vom Neuen geboren ist, wahrhaftig, hat er auch den Kampf tagtäglich, nicht dem Satan zu gehorchen. Wie ist vom Neuen geboren? Ja, aber sein Fleisch ist noch da. Er lebt noch in diesem Fleisch und der Teufel möchte aus sein Fleisch heraus ihn verführen. An der Wahrheit, ja, am Gottes Wort scheiden sich die Geister. Scheidung der Geister. Woran scheiden sich die Geister? An der Wahrheit. Hebräer 4,12 lesen wir, denn das Wort Gottes ist lebendig und wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Und dringt durch, bis er scheidet, sowohl Seele als auch Geist, sowohl Mark als auch Bein. Und er ist ein Richter der Gedanken und Gesinnungen des Herzens. Und in 2. Thessalonicher 2 lesen wir, die verloren gehen, weil sie, warum verloren gegangen? Weil sie die Liebe zur Wahrheit, zur Liebe zum Wort Gottes. Das Wort Gottes ist die Wahrheit. Das müssen wir immer uns vor Augen halten. Die Wahrheit können wir nicht erfinden. Das ist das Wort Gottes. Weil sie die Liebe zur Wahrheit nicht angenommen haben, durch die sie hätten gerettet werden können. Darum wird ihnen Gott eine wirksame Kraft, das haben wir vorhin auch gesehen, wird ihnen eine wirksame Kraft der Verführung senden. Ja, statt Christus haben sie den Satan, so dass sie der Lüge glauben, damit alle gerichtet werden, die der Wahrheit nicht geglaubt haben, sondern Wohlgefallen hatten an der Ungerechtigkeit. Sie sind Knechte der Ungerechtigkeit. Reinhold?
Ist das Gesetz der Sünde in Kraft? Nun ist die Frage, welches Gesetz wird sich in unserem Leben durchsetzen? Römer 7,5, denn als unser Leben noch von unserer eigenen Natur bestimmt war, von unserer Selbstverwirklichung, wirkten sich in allem, was wir taten, die sündigen Leidenschaften aus, die vom Gesetz geweckt wurden. Wir haben Leidenschaften, die durchs Gesetz geweckt werden. Warum? Weil der Paulus sagt, wenn das Gesetz nicht gesagt hätte, du sollst nicht begehren, hätte ich meine Begierde gar nicht so wahrgenommen. Und die einzige Frucht, die das brachte, war der Tod. Jetzt aber, wo wir dem Gesetz gegenüber gestorben sind, weil Christus hat das Gesetz erfüllt und mit ihm sind wir dem Gesetz gestorben, weil wir nicht mehr unter Gesetz leben, sondern unter der Gnade, weil jetzt die Kraft Gottes in uns wirkt, weil jetzt Gottes Geist uns hilft, das sündige Fleisch, die sündige alte Natur zu überwinden. Jetzt aber, wo wir dem Gesetz gegenüber gestorben sind, das uns gefangen hielt, unterstehen wir ihm nicht länger. Wir stehen jetzt im Dienst einer neuen Ordnung, der des Geistes, und unterstehen nicht mehr der alten Ordnung, die vom Buchstaben des Gesetzes
bestimmt war. Sind wir wirklich mit Christus gestorben, Geschwister? Bist du mit Christus gestorben? Halten wir uns dafür und nehmen wir es für uns in Anspruch, dass der Leib der Sünde außer Wirksamkeit ist? Jetzt müssen wir die Frage stellen, was ist denn gestorben? Das fragen wir gleich. Römer 8,13 heißt es, wenn ihr euer Leben von eurer eigenen Natur bestimmen lässt, müsst ihr sterben. Hier geht es nicht um den leiblichen Tod, hier geht es um den ewigen, den geistlichen Tod. Doch wenn ihr in der Kraft von Gottes Geist die alten Verhaltensweisen tötet, werdet ihr leben. Sehen wir hier? In der Kraft von Gottes Geist. Derjenige, der in seinem Geist, in seinem innersten Wesen nicht neu gemacht worden ist, nicht von neuem gezeugt worden ist, durch das Wort Gottes. Wir sind durch einen unvergänglichen Samen neu gezeugt. Das Wort Gottes ist dieser unvergängliche Samen. Wie wir es gerade vom Adnan gehört haben, es ist Geist und Leben. Das Wort Gottes hat uns vollkommen innerlich neu gemacht. Ihr seid schon rein um des Wortes willen, sagt der Herr zu den Jüngern. Das Wort macht uns rein. Und jetzt kann uns Gott mit seinem Geist erfüllen. Und jetzt haben wir die Kraft, diese sündige Natur, die ja nicht neu geworden ist, zu überwinden. Wenn wir mit Christus gestorben sind, ja, ihm gleich geworden sind in seinem Tod, so können wir aus seiner Auferstehungskraft leben, täglich, stündlich, minütlich, sekündlich. Römer 6,5, denn wenn wir mit ihm verbunden und ihm gleich geworden sind in seinem Tod, so werden wir ihm auch in der Auferstehung gleich sein. Wenn wir mit Christus gestorben sind, haben wir die Auferstehungskraft in uns. Aber was genau ist mit Christus gestorben? Da ist Verwirrung da unter den Gläubigen. Unser alter innerer Mensch ist gestorben, nicht unser äußerer Mensch. Der verfällt und stirbt jeden Tag mehr. Ich kann jetzt sagen, ja gut, jeden Tag bin ich, mit jedem Tag, den Gott mir schenkt, bin ich der Ewigkeit näher, bin ich aus Perspektive der Ewigkeit einen Tag jünger. Ist doch herrlich, ist doch eine andere Perspektive. Also ich stirb jeden Tag mehr. Nein, ich werde jeden Tag einen Tag jünger. Ist doch herrlich. Das sündige Fleisch ist noch in Wirksamkeit. Ja, in diesem verlorenen Leib gibt es Krankheit, gibt es Sünde. Ja, Gott hat unseren Leib nicht errettet. Verstehen wir, Geschwister? Wer immer nur nach Heilung giert und immer nur schimpft, wenn er irgendwas im Körper hat, du musst wissen, dein Körper stirbt jeden Tag mehr. Gott hat deinen Körper nicht errettet. Dein Geist ist errettet. Einen Körper wird er dir neu geben bei der Entrückung oder bei der Auferstehung. Dann hast du einen neuen Leib, der frei ist von Sünde, von Krankheit und Gebrechen. Heute nicht. Manchmal habe ich den Eindruck, wir wollen gesund ins Grab sinken. Vollkommen kerngesund ins Grab sinken. Keine Zipperlein, keine Schmerzen, kein gar nichts. Anstatt dass wir Gott dankbar sind, dass wir geistlich errettet sind. Egal, was mit unserem todverfallenen Leib passiert, egal. Was wir tun können, ist gesund ernähren und vernünftig bewegen. Alles andere dürfen wir Gott überlassen. Unser alter innerer Mensch ist gestorben, nicht unser äußerer Mensch. Das sündige Fleisch ist noch in Wirksamkeit, hat aber keine Autorität und Macht mehr über uns, da wir in unserem Geist neu geschaffen wurden und nun Gottes Geist in uns wohnt und uns hilft, den Kampf gegen das sündige Fleisch zu gewinnen. Ohne den Heiligen Geist können wir das sündige Fleisch nicht überwinden. Wir können nicht Nein sagen zur Sünde. Wir sind zur Sünde verdammt, weil wir Knechte und Sklaven der Sünde sind. Alles andere ist eine Illusion. Aber der Grad zwischen Vision und Illusion, der wird scheinbar jeden Tag schmäler. Wenn wir unsere Glaubensverbindung zu Christus aufrechterhalten und wissen, dass wir uns als der Sünde gekreuzigt halten dürfen, wir können unser Fleisch nicht kreuzigen, aber wir dürfen es als gekreuzigt halten, Geschwister. Das ist wichtig und das ist ein Glaubensakt, das ist ein Glaubensakt. Dann sind wir innerlich frei und das gibt uns im Glauben die Kraft, unsere fleischlichen Begierden außer Wirksamkeit zu setzen, weil die Entscheidungskompetenz, der innere Mensch, nicht mehr darauf eingeht. Das sündige Fleisch möchte weiter sündigen, wie immer. Lass es doch krachen, Junge. Aber die Entscheidungskompetenz, die Kommandozentrale sagt,
No go. Ich habe Freude an der Gerechtigkeit. Das heißt, weil unser Wollen nicht mehr das des Fleisches ist und Gott uns das Vollbringen schenkt. Weil Gott uns das Vollbringen schenkt. Das Geheimnis des Siegerlebens wurde uns von Gott im Brief an die Römer in Kapitel 6 und im Brief an die Galater Kapitel 2 offenbart. Und ich möchte hier, bevor wir Schluss machen, noch Römer 6, 19 zitieren. Ich gebrauche das Bild vom Sklavendienst, das ihr alle kennt, weil ihr sonst vielleicht nicht versteht, worum es geht. Paulus möchte, dass sie ganz sicher verstehen, um was es geht. Früher habt ihr euch in den verschiedenen Bereichen eures Lebens gewissermaßen wie Sklaven in den Dienst der Unmoral und der Gesetzlosigkeit gestellt. Wir waren Sklaven der Sünde. Und das Ergebnis war ein Leben im Widerspruch zu Gottes Gesetz. Jetzt aber macht euch zu Sklaven der Gerechtigkeit. Vorher hast du gar nichts machen brauchen. Wir haben es gehört vom Adnan. Wenn du in diese Welt hineingeboren wirst, brauchst du gar nichts machen. Du bist automatisch ein Knecht der Sünde, ein Knecht des Teufels. Aber jetzt sagt Gott, jetzt aber macht euch, ihr trifft eine Entscheidung, Junge, macht euch zu Sklaven der Gerechtigkeit. Ich möchte, dass ihr aus Liebe euch freiwillig zu meinen Sklaven der Gerechtigkeit macht und stellt alle Bereiche eures Lebens in ihren Dienst, in den Dienst der Gerechtigkeit. Dann wird das Ergebnis ein geheiligtes Leben sein. Aus dem Glauben an unseren Herrn und seine Auferstehungskraft haben wir den Sieg über unser Fleisch. Geschwister, das müssen wir im Glauben leben. Das ist ein Glaubensakt. Und ohne Glauben ist es unmöglich, Gott wohlzugefallen. Den Sieg, den wir ohne ihn niemals erreichen können. Wir können uns nicht wie am Schopf aus dem Sumpf ziehen. Erlöst und befreit zum Schluss, unser Herr Jesus Christus hat zwei Dinge für uns vollbracht. Zwei Dinge. Das ist ganz wichtig, dass wir das verstehen. Konzentriere dich einmal ganz kurz. Erstens, er hat uns von unserer Schuld erlöst, indem er für uns gestorben ist und Gott den Schuldschein getilgt und ans Kreuz geheftet hat. Wir sind von unseren Sünden reingewaschen durch sein Blut. Aber das Problem ist, wir haben die alte Sündennatur noch, auch wenn uns Gott vergeben hat. Wir haben die Sündennatur noch. Aber jetzt hat Gott ein zweites getan. Er hat uns von unserer alten Sündennatur befreit, die wir mit ihm in den Tod geben können. Nicht müssen, können. Jesus sagt, wer mir nachfolgen will, können, sodass wir nun aus der Kraft seiner Auferstehung leben und das Fleisch überwinden können. Ist das nicht herrlich, Geschwister? Insofern sind wir wahre, in der wahren Freiheit. Wir sind frei von der Sünde. Hebräer 2,14, weil nun die Kinder Blutes und Fleisches teilhaftig sind, hat auch er in gleicher Weise daran Anteil gehabt, um durch den Tod den zunichte machen, der die Macht des Todes hat. Das ist der Teufel. Und um alle die zu befreien, die durch Todesfurcht das ganze Leben hindurch der Knechtschaft unterworfen waren. Christus, der Sohn Gottes, hat Fleisch und Blut angenommen und hat seinen Leib am Kreuz stellvertretend für uns, die wir das im Glauben annehmen, geopfert. Was für eine Gnade und Liebe. Amen.
Liebe Hörerinnen und Hörer, dies war eine Botschaft von Neuformation, das christliche Werk für das Leben, Lernen und Leiten. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, von uns zu hören. Wir wünschen Ihnen, dass Sie Gott und seine Liebe und Gnade immer besser kennenlernen und dadurch Ihr Leben mehr und mehr bereichert wird. Gottes Segen.